D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kosmetik, Nails, Füße, Wellness, Spa. Herzlich willkommen auf der Beauty-Messe in Düsseldorf. Von heute bis Sonntag. Wir haben unseren Sebastian Rams von Sebastians Beauty Palace auf ein Thema angesetzt, das eigentlich keins mehr sein dürfte, ne?
Ja, denn seit 2013 sind in der EU Tierversuche für Kosmetika verboten.
Ja.
Aber wie immer, wo Milliarden lauern, gibt es Schlupflöcher und tja, das sehen wir gleich.
Ja, was bei deiner Recherche heute rausgekommen ist, rund um Tierversuche in Kosmetik, das gleich so gegen 10 vor 7. Freitagabend seid ihr auf dem Weg zum Grillen oder in den Biergarten. Genießt es, wir bringen euch die Infos des Tages dazu. Sebastian ist da.
Hallo.
Und Ralf Günther ist da. Hallo.
D-Radio Wissen.
Als Kind wirst du gefragt, na, was willst denn später mal machen? Und in der Studienberatung wirst du das dann auch wieder gefragt. Und im Vorstellungsgespräch dann irgendwie auch eine Frage, was man denn eigentlich machen will, wie man sich das alles vorstellt. Hier ist D-Radio Wissen. Wo sehen Sie sich in 20 Jahren, heißt es gerne mal im Vorstellungsgespräch. Und ich würde mal sagen, die wenigsten haben da die exakt 100%ige Antwort und Vorstellung, wie man da ist und wo man da ist in 20 Jahren. Das Netz, das bietet auf verschiedenen Plattformen die Möglichkeit, sich selbst eine E-Mail in die Zukunft zu schreiben. Also E-Mail schreiben, abschicken, erst in 5, 10 oder 20 Jahren wird sie einem dann wieder geschickt. Und da ist natürlich die Frage, was schreibt man denn da rein? Und die Frage hat sich unser Reporter Christian Schmidt auch gestellt.
Der Cursor blinkt fordernd im Eingabefeld. Das Eingabefeld wartet auf eine Eingabe. Was soll ich mir schreiben? Was soll ich mir schreiben, das mich in 5 oder 10 Jahren, wenn ich es lese, weder beschämt noch traumatisiert? Weil Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Die Ratschläge dieses jungen Mannes im Stadtpark sind jetzt nicht unbedingt die beste Hilfe.
Kauf dir ein paar anständige Socken.
Ich streife weiter durch den Park, quatsche Leute an und suche nach Ideen, bis ich auf Julia treffe, die mit ihrem Freund auf einer Decke im Gras sitzt. Sie hat das tatsächlich schon mal gemacht. Einen Brief an sich selbst geschrieben und ein paar Jahre später geöffnet.
Da standen so Ideen zu, wie man sich beruflich weiterentwickelt hat drin. Aber auch privat, da hatte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass ich noch mit diesem Mann, der mir immer noch gegenüber sitzt, zusammen bin. Und das ist auch in Erfüllung gegangen.
So ähnlich würde auch Jakob seinen Brief formulieren.
Ja, ich würde wahrscheinlich mir selber schreiben, was ich heute von meiner Zukunft erwarte und gucken, ob sich das dann in 15, 20 Jahren erfüllt hat. Also Familie gründen, Kinder kriegen, guten Job und so.
Auf Seiten wie futureme.org oder briefindiezukunft.de, da kann man ein Datum auswählen, wann man seine Mail an ein zukünftiges Ich bekommen soll. In einem Monat? In 20 Jahren? Und das finde ich dann schon alles ein bisschen spooky. Was wird in 20 Jahren sein? Alles besser, alles schlechter? Wie werde ich meinen Brief von heute beurteilen? Wie werde ich mein Leben von heute beurteilen? Ich finde ja schon die Texte aus meinem alten Tagebuch extrem peinlich. Dieser blinkende Cursor ist jetzt schuld daran, dass ich über mein Leben nachdenken muss. Evelyn Wenzel, Mentaltrainerin und Therapeutin aus Zürich, sagt, genau deshalb ist diese Aktion so gut.
Indem man sich Gedanken darüber macht, was man eigentlich möchte, dann fängt man schon an, gedanklich Bilder zu erstellen und setzt damit einen positiven Anker im Unterbewusstsein zu einem bestimmten Ziel. Und damit lösen wir unmittelbar positive Gefühle dem gegenüber aus und wir handeln aus dem Unterbewusstsein heraus so, dass wir unbewusst auf dieses Ziel hin uns ausrichten.
Das heißt, wenn ich jetzt schreibe, ich will in 10 Jahren unfassbar reich sein, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so ist, weil ich unterbewusst alles dafür tue, dass es auch so kommt. Wobei es leider auch seine Grenzen hat, sagt Wenzel. Sonst kann der Moment des Mailöffnens in der Zukunft ziemlich traumatisierend sein.
Natürlich kann das passieren. Also es gibt ja keine Garantie für etwas. Letztendlich gestaltet man ja seine Zukunft auch immer selbst. Und wenn etwas nicht realistisch ist und man sich selbst der Fantasterei hingibt und sagt, oh, auch bis dahin bin ich Multimilliardär und dann trifft das nicht ein, ist klar, ist man dann enttäuscht.
Ich will ja auch gar kein Multimilliardär sein. Glücklich, gesund, sowas die Richtung. Das beschäftigt ja dann doch irgendwie jeden. Auch den Kollegen Johannes, der damals als 15-Jähriger einen Brief an sich selbst als Abiturient geschrieben hat. Gesundheit in einem sehr speziellen Sinne.
Zu der Zeit habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich so den ersten Haarausfall entdeckt habe auf meinem Kopf. Es wurden so erste Geheimratsecken sichtbar und ich fand das total doof, so mit 15. Und ich habe dann mein zukünftiges Ich gefragt, na, hast du noch alle Haare auf dem Kopf?
Die Frage kann man leicht beantworten. Ja, hat er noch. Und zwar ordentlich. Dieser Umstand hat Johannes bei dieser Aktion eine große Portion Selbsterkenntnis gebracht.
Es war aber ganz schön zu sehen, wie sehr man sich dann so Sorgen macht über bestimmte Dinge, die in Zukunft dann aber gar nicht mehr so schlimm sind, mit denen man deutlich gelassener dann umgeht.
Und wenn es dann doch nicht so klappt, sei es mit den Haaren auf dem Kopf, Familienplanung oder Job in der Zukunft, Jakob würde in seinem Brief dann immer noch was Gutes sehen.
Ich glaube nicht, dass man sich davon runterziehen lassen sollte. Wenn es eben nicht so gekommen ist, dann hat das auch sicher irgendwelche Gründe gehabt. Und für irgendwas ist es sicher gut, wie es gekommen ist.
Das beruhigt mich. Am Ende, als ich die Mail abschicke, bin ich aber dann doch ein langweiliger Schisser. In einem Monat werde ich eine Mail an mein zukünftiges Ich bekommen. Der Text: Hallo.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr liebt Trash im Kino und im Fernsehen, dann habt ihr vermutlich auch Sharknado gesehen oder zumindest einen Teil davon. Es gibt ja mehrere Teile von Sharknado. Da fliegen unzählige Hammerhaie oder auch weiße Haie durch die Lüfte in einem Tornado und werden zum Teil von mutigen Helfern von innen mit Kettensägen aufgeschnitten. Es ist echt lustig, es ist Trash. In Australien gibt es jetzt Sharknado in echt, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar in der 8000 Einwohnerstadt Ayr. Was war da los, Sebastian Rams aus dem D-Radio-Wissen-Team?
Ja, im Norden Australiens hat ein Zyklon, also ein tropischer Wirbelsturm mit Namen Debbie, ganze Arbeit geleistet und Bäume entwurzelt, Dächer von Häusern abgedeckt und heftige Überschwemmungen verursacht. Und als ob das noch nicht gereicht hätte, lag in einem Tümpel dann ein toter Bullenhai herum, nachdem der Wirbelsturm abgezogen war. Der wurde schnell zum Zuschauermagneten und per Fotos und Posts jetzt zum Internet-Star.
Also ist diese Filmreihe Sharknado dann doch nicht so total aus der Luft gegriffen?
Ja, nicht so ganz. In die Kerbe schlagen jetzt natürlich auch die Macher der Filme, wenn auch mit einem humorvollen Augenzwinkern. Bei Twitter haben sie gepostet: Sharknado could never really happen, they said. It's just a silly movie, they said. Also, ne? Sie haben ein bisschen drauf rumgepokelt, dass natürlich jeder dachte, was für ein Quatsch. Also so ein ganz kleiner Funken scheint also drin zu sein an Echtheit. Und der Vorfall ist natürlich die perfekte Werbetrommel für die Produzenten, denn man glaubt es kaum, dieses Jahr soll im Fernsehen Sharknado 5 zu sehen sein.
Und der eigentliche Skandal ist, wir beide haben keinen dieser Teile gesehen.
Nur Trailer, ne?
Nur die du Trailer. Auch, ja. Ich habe zu jedem Film den Trailer gesehen.
Aber ich glaube, man hat das Beste.
Du hast den Film gesehen. Geil. Wenn du den Trailer gesehen hast, hast du
den
Film
halt
gesehen.
Wir sind halt Zeitoptimierer, ne?
Absolut. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also, wenn ich so in unsere drei Mülleimer zu Hause gucke, gelber Sack, Haushaltsmüll und Papiermüll, dann muss ich mit sehr schlechtem Gewissen sagen, wir produzieren immer noch viel zu viel Müll. Selbst wenn man sich Mühe gibt und zum Beispiel mit dem eigenen Brotbeutel Brötchen holen geht. Ja, es ist zu viel Müll. Die Bundesregierung hat jetzt ein neues Verpackungsgesetz verabschiedet. Da geht es unter anderem ja um sehr, sehr viel Geld. Aber um die Ecke gedacht. Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Sie sagen, dieses Gesetz, das kann man in die Mülltonne treten. Ändert sich denn überhaupt was für uns?
Für den Verbraucher ändert sich durch das Verpackungsgesetz eigentlich nichts. Es wird ein bisschen mehr von den Verpackungen, die im gelben Sack gesammelt werden, recycelt. Aber von der Entsorgung her verändert sich nichts. Die Bundesregierung hätte wirklich abfallarme Verpackungssysteme wie Mehrwegflaschen wirklich ernsthaft fördern müssen. Das ist hier nicht passiert. Man hat eine Mehrwegquote reingeschrieben, 70% der Getränkeverpackungen sollen Mehrwegflaschen sein, aber das ist eine unverbindliche Quote. Und wenn die unterschritten wird, hat das keine Konsequenzen für den Handel. Das ist ein Beispiel, wie Umweltpolitik nicht funktionieren kann.
Sie sagen mir ja jetzt, was alles gemacht werden müsste. Was steht denn jetzt in diesem neuen Verpackungsgesetz drin?
Also in dem Verpackungsgesetz wird im Grunde genommen vor allem eins geregelt, nämlich dass die Recyclingquoten für Verkaufsverpackungen, die im gelben Sack gesammelt werden, an den Stand der Technik angepasst werden. Bislang galt für Kunststoffverpackungen im gelben Sack eine Recyclingquote von 36%. Das ist extrem niedrig. Mhm. Technisch machbar sind heute ungefähr 65%. Und die jetzige Recyclingquote im Gesetz mit 63% für Plastikverpackungen, das entspricht dem Stand der Technik, hätte aber auch schon vor 5 Jahren angepasst werden müssen.
Sie haben gerade die Mehrwegflaschen angesprochen, beziehungsweise Einwegflaschen. So wie ich das gehört habe, sind ja sogar einige Großkonzerne zurückgerudert, haben gesagt, Mehrweg bieten wir gar nicht mehr an, wir machen nur noch Einweg. Also diese Flaschen, die dann am Ende in der Rücknahme sofort zerknüttelt werden und später geschreddert. Das war doch eigentlich schon der falsche Weg, der da in den vergangenen Monaten stattgefunden hat, oder nicht?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Discounter wie Aldi und Lidl nur noch Einwegplastikflaschen anbieten. Aber viele Verbraucher haben halt Probleme zu unterscheiden, kaufe ich Einweg oder Mehrweg, weil es gibt ja auch Mehrweg-Kunststoffflaschen und beide werden am Automaten zurückgegeben. Und deshalb stehen Verbraucher mit einem Fragezeichen vor den Verkaufsregalen und hier gibt es jetzt eine Kennzeichnungsregelung im Verpackungsgesetz, dass an den Verkaufsregalen gekennzeichnet werden soll, was Einweg und Mehrweg ist. Das Problem ist, dass gerade für Discounter, die nur Einweg anbieten, es quasi eine Ausnahmeregelung gibt, dass die mit nur einem einzigen Hinweisschild dem Verbraucher erklären sollen, in einem ganzen Supermarkt, dass dort Einweg verkauft wird. Und wenn der Verbraucher zufälligerweise dieses eine Schild nicht sieht, dann steht er wieder vorm Regal und weiß nicht, was er kauft. Von daher läuft diese Regelung leider auch ins Leere.
Vielleicht können wir allen, die zuhören, einfach sagen, alles, was leicht zerknitterbar ist und zerschreddert werden kann, ist Einweg. Alles, was etwas härter ist an Flaschen, ist eigentlich Mehrweg, oder nicht?
Ja, das ist eine Kenngröße, an die man sich halten kann. Ansonsten erkennt man es noch am Pfandbetrag. 25 Cent Pfand ist immer Einweg.
Wann tritt dieses neue Gesetz in Kraft?
Also dieses Gesetz soll am 01.01.2019 in Kraft treten. Dann zu mehr Recycling von gesammelten Verpackungen führen. Allerdings muss man immer sagen, man muss, bevor man Abfälle recycelt, versuchen, sie zu vermeiden. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn man eine Banane hat und die wird in einem Foliensack verkauft, dann kann man natürlich dafür sorgen, dass dieser Foliensack für die Banane recycelt wird. Aber viel besser wäre es doch einfach, auf einen Foliensack zu verzichten und die Bananen ohne Folie anzubieten.
Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe über das neue Verpackungsgesetz, das heute von der Bundesregierung verabschiedet wurde.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute hat in Düsseldorf die Messe Beauty begonnen. Eine der wichtigsten Veranstaltungen rund um das Thema Kosmetik. Und bei vielen gibt es gerade bei Kosmetika ja so Bad Feelings. Was ist da drin? Silikone im Shampoo oder Plastikkügelchen im Duschgel, die in den Meeren dann landen. Oder wir denken an Tierversuche. Also dass tatsächlich nach wie vor Tiere leiden müssen, wenn wir so einen Lippenstift drauf haben oder Cremes und irgendwie wissen, da könnte was passiert sein. Wir wollen heute mal klären, was denn überhaupt noch erlaubt ist und was nicht und haben dafür Sebastian Rams aus dem D-Radio-Wissen-Team auf das Thema angesetzt. Sebastian, dürfen wir oder beziehungsweise dürfen für die Entwicklung von Kosmetika Tierversuche überhaupt noch durchgeführt werden oder nicht?
Per Gesetz nein und dann durch eine Hintertür doch irgendwie. Also mehr als diese ziemlich unbefriedigende Antwort kann ich dir leider nicht geben, aber ich kann sie dir erklären, denn es ist so, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden die Regelungen für Tierversuche im Rahmen der Entwicklung von Kosmetika immer strenger. Das Jahr 2004 war dabei ein besonderes Datum, denn seitdem dürfen fertige Kosmetikprodukte in der Europäischen Union nicht mehr an Tieren getestet werden. Wohlgemerkt fertige, das bedeutet einzelne Inhaltsstoffe durften durchaus noch getestet werden. Ja, das änderte sich 5 Jahre später im Jahr 2009 durch ein weiteres EU-Verbot, das auch den Test einzelner Inhaltsstoffe im Tierversuch unmöglich gemacht hat, die nur in Kosmetika vorkommen. Was dann noch übrig geblieben ist, waren Ausnahmeregelungen für die Untersuchung von Kosmetika auf Spätfolgen wie Krebs, Allergien und Fortpflanzungsschäden. Die durften noch im Tierversuch stattfinden, wenn sie außerhalb der EU durchgeführt wurden. Seit 2013 dürfen aber auch solche Produkte hier nicht mehr verkauft werden.
Also das hört sich doch erstmal ganz gut an, überall ein Riegel davor, aber wie du am Anfang angedeutet hast, reicht wohl selbst diese ganze der Paragraphenregelungsgedöns nicht aus, um wirklich alle Produkte aus den Regalen zu verbannen, die irgendwas mit Tierversuchen zu tun haben.
Ja. Genau so ist es leider, denn anscheinend ist es auch hier so, wo ein Riesen- bzw. Milliardenmarkt, da auch Schlupflöcher für die Industrie. Das hat mir auch Caroline Spiecher vom Deutschen Tierschutzbund bestätigt. Ich habe sie gefragt, ob trotz aller Gesetze solche Produkte bei uns im Regal landen können, von denen eine oder mehrere Inhaltsstoffe dann doch an Tieren getestet wurden.
Ja, also deswegen, weil erstens gilt dieses ganze Verbot ja nur für neue Produkte und Inhaltsstoffe. Also alle Produkte, die es schon länger gibt, die dürfen auch so immer noch verkauft werden. Und dann ist es so, dass dieses Tierversuchsverbot für Inhaltsstoffe durch ein Schlupfloch eigentlich nur für Inhaltsstoffe gilt, die ausschließlich in kosmetischen Produkten verwendet werden. Und der Großteil von Inhaltsstoffen in kosmetischen Produkten wird auch in anderen Bereichen verwendet. Ganz simpler Bereich wären Medikamente und für Inhaltsstoffe in Medikamenten sind zum Großteil sogar Tierversuche vorgeschrieben.
Genau, so wollen es die strengen Sicherheitsanforderungen des europäischen Chemikalienrechts, kurz REACH. Und wenn die gesundheitliche Unbedenklichkeit nicht durch anerkannte Alternativen zum Tierversuch nachgewiesen werden kann, akzeptieren die zuständigen Behörden eben nur Letzteres. Manche Experten, die gehen davon aus, dass sogar bis zu 90% aller Substanzen, die in Kosmetika vorhanden sind, auch in anderen Produkten landen, zum Beispiel, wie eben gehört, in Medikamenten, aber auch in Waschmitteln oder Haushaltsreinigern.
So, wir wollen alle keine Tierversuche, glaube ich. Also ich schließe uns mal da ein und die Radiowissen-Hörer auch. Worauf können wir denn achten im Alltag, wenn wir ganz sicher sein wollen, dass keine Tierversuche hinter diesen Kosmetika, die ich da vielleicht kaufe, stecken?
Ja, nach den Erfahrungen, die ich heute gemacht habe, will ich mich davor jetzt echt hüten zu behaupten, man könne sich zu 100% absichern. Aber ein Anhaltspunkt könnte zum Beispiel die App Animal Liberty liefern. Da kannst du nach einzelnen Produkten oder Herstellern suchen und die App spuckt dir aus, ob der Hersteller die Tierschutzkriterien von Animal Liberty erfüllt oder eben nicht. Die Kriterien sind für jeden unter animalsliberty.de einzusehen. Also reingucken und Meinung bilden, kann nicht schaden. Und es gibt auch ein paar Siegel, die einem versichern sollen, dass keine Tierversuche stattgefunden haben. Zum Beispiel das Siegel Kontrollierte Naturkosmetik, BDIH, oder der glücklich springende Hase, so nenne ich ihn, von leapingbunny.org. Der soll versichern, dass die Human Cosmetic Standardrichtlinien, so heißen sie wohl, eingehalten wurden und der Hersteller keine Tierversuche durchgeführt oder in Auftrag gegeben hat. Aber auch hier gilt, angucken, kritisch bleiben. Und das geht ganz gut unter label-online.de. Da war ich auch mal drauf heute. Da werden nämlich sämtliche Logos und Siegel sehr ausführlich untersucht und in verschiedenen Kategorien bewertet.
Wie ist das eigentlich auf der anderen Seite? Also gibt es für Entwickler von Kosmetika auch sinnvolle Alternativen, um die Unbedenklichkeit ihrer Inhaltsstoffe nachzuweisen?
Die gibt es durchaus. Einige Experimente werden zum Beispiel an Zellkulturen im Labor durchgeführt oder an nachgezüchteter Haut. Außerdem kommen Schlachtabfälle mal zum Einsatz wie Kuhaugen. Um die Palette aber an Alternativen noch zu erweitern, hat die Europäische Kommission Ende 2015 25 Millionen Euro bereitgestellt und die Industrie nochmal dieselbe Menge. Klingt viel, ist es vielleicht nicht, kann man nicht so ganz beurteilen. Caroline Spiecher vom Deutschen Tierschutzbund, die hat mir noch von einem anderen Ansatz erzählt.
Man kann natürlich auch im Vorhinein schon in Computerdatenbanken gehen und schauen, ich habe hier einen neuen Stoff, wie ist der strukturell aufgebaut als Molekül und kann das vergleichen mit schon bekannten Molekülen und sieht, ah, das gehört zum Beispiel zur gleichen Familie oder sieht fast ganz genauso aus wie und ist deswegen wahrscheinlich schädlich oder wahrscheinlich unschädlich, kann da schon mal aussortieren. Also man kann an so vielen Ecken vorher schon was machen, bevor irgendein Stoff wirklich, wirklich in den Tierversuch muss.
Die traurige Wahrheit zum Schluss ist aber auch, dass bis zur Anerkennung von Alternativmethoden oft Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Auch bei diesen Verfahren muss sich echt einiges ändern.
Das sind jetzt eine Menge Infos, das wissen wir. Es gibt auch viele Portale oder eben diese App, wo ihr reinschauen könnt und euch informieren könnt. Wir fassen das jetzt alles zusammen, gibt es dann bei uns im Netz, deradiowissen.de.
Deradiowissen, Redaktionskonferenz.
Berühmte Erfinder, Karl Benz natürlich, Johannes Gutenberg, Margarete Steiff, Levi Strauss und Daniel Düsentrieb. Die kommen aber trotzdem ständig neue dazu, Erfinderinnen und Erfinder. Wir schauen heute Abend mal nach Genf. Da knubbeln sie sich momentan bei der Erfindermesse Inventions Geneva. Karl-Dietrich Meurer in Genf. Was sind da für Erfinder denn eigentlich da in Genf? Alles Profis oder auch Garagenbastler?
Ja, das wurde genau aufgeschlüsselt von der Messegesellschaft. Es sind also erst einmal 725 Aussteller, die 1000 Erfindungen präsentieren. 80% dieser Aussteller sind tatsächlich Unternehmen oder Firmen, Institute, auch Universitäten sind dabei. Die haben da ja Studenten und auch ganze Forscherteams hingebracht. Und 20% sind so die Erfinder, die wir so als Daniel Düsentrieb vielleicht im Kopf haben. Richtige Tüftler, die mal irgendwann einen Gedankenblitz haben und das dann in der Garage ausprobieren. Die meisten sind Ausländer, nur 7% sind Schweizer und jeder Zweite, der kommt aus Asien.
Was sticht da so bei der Messe heraus? Was für Erfindungen?
Ja, das sind ziemlich viele verschiedene Dinge. Mich persönlich hat ein nachhaltiges Hausbausystem ziemlich beeindruckt. Die Idee dafür hatte ein ziemlich prominenter Mensch, Igor Ustinov. Das ist ein Künstler, ein Bildhauer, der Sohn vom Schauspieler Peter Ustinov. Und der sagt, für mein Hausbausystem, da kann man alte, leere Getränkeflaschen, so PET-Flaschen verwenden als Baumaterial. Und die nimmt er nicht und baut sie irgendwie zusammen, irgendwie wie Legosteine, sondern der formt aus dem Material dann Balken, die zunächst leer sind, leicht transportierbar sind hin zur Baustelle und dort werden sie dann mit Erde gefüllt und mit einem Festiger gemischt und daraus lassen sich dann ja Module ja irgendwie herstellen und dann Häuser bauen. Das Ganze sei flexibel, sehr, sehr nachhaltig und würde ewig halten, nämlich 470 Jahre hat er ausgerechnet. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Das ist relativ professionell, eine Firma, ein Verbund, der heißt Lock Water. Und die haben ein Fahrzeug entwickelt, das bei Katastrophen dann Leben retten soll, indem es nämlich sauberes Trinkwasser macht per Knopfdruck. Ein Deutscher hat da mitgemacht und mitentwickelt, der heißt Marco Sticke, der kommt aus Hohenlohe in Baden-Württemberg. Und er sagt darüber, über seine Erfindung.
Das ist ein geländegängiger Buggy, der die komplette Technik an Bord hat, um aus kontaminiertem Wasser oder Salzwasser, Trinkwasser zu machen. Das heißt, das Fahrzeug ist so geländegängig, dass ich an ein Desaster hinfahren kann. Erdbeben, Flut, Überschwemmung. Und die Maschine macht dann alles selbstständig. Aus kontaminiertem Süßwasser machen wir 100.000 Liter am Tag. Aus Salzwasser 24.000 Liter.
Also das Ganze sehr, sehr überzeugend. Und das Ganze wurde auch sehr professionell da auf der Messe in Genf gezeigt.
Das sind jetzt alles die Profis. Und du sagst ja auch selber, das ist alles sehr professionell. Aber es gibt auch diese Garagen- und Kellerbastler. Was präsentieren die da so?
Ja, die sind vor allen Dingen besonders spannend, weil es eben skurril ist, was die so zeigen. Und ich fand relativ lustig ein neuartiges Toilettenpapier, das definitiv dafür sorgen soll, dass die Finger sauber bleiben beim Abputzen. Ausgedacht hat sich das Ganze ein LKW-Fahrer, ein Pole, der in Schleswig-Holstein lebt. Und der heißt Otto Wojciech, ist 50 Jahre alt und der hat sich deshalb Gedanken gemacht über das Toilettenpapier, weil seine Tochter immer zu viel davon verwendet hat und das hat ihn geärgert. Und dann hat er mal Kaffee gemacht und hat eine Kaffeefiltertüte in der Hand gehabt und hat gedacht, Mensch, so wie eine Kaffeefiltertüte könnte man doch auch das Toilettenpapier prägen. Und er sagt,
das ist auf eine Rolle. Praktisch ist das so gestanzt wie Kaffeefilter und diese Seite ist immer zu und dann entsteht eine Tasche. Und dann haben wir Hand immer sauber.
Ja, also ziemlich einfach und überzeugend. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er denn tatsächlich einen Hersteller findet, der das so prägen will, das Toilettenpapier, dass das wirklich vielleicht den Toilettengang irgendwie revolutionieren wird irgendwann.
Okay, was bringt denn diese Messe im Allgemeinen? Hat sich da in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten irgendwas Bahnbrechendes durchgesetzt, was wir mittlerweile alle benutzen?
Ja, genau darüber habe ich mit den Veranstaltern der Messe gesprochen und die sind fest davon überzeugt, dass eben die Aussteller da wirklich Kontakt finden zu Firmen, die dann die Ideen aufgreifen oder vielleicht, manche Dinge sind ja auch schon zum Patent angemeldet, die Patente dann kaufen oder anwenden. 40% übrigens der Besucher sind Fachleute, die da auf die Erfindermesse kommen. Und man sagte mir, vieles wird zunächst belächelt, vielleicht wie das Toilettenpapier, du hast auch gerade gelacht, und dann wird's doch zum Erfolg. Und da wurde mir ein Beispiel genannt, nämlich die Kickboards, also die Roller für Erwachsene, die ja auf der Messe schon vor etlichen Jahren mal vorgestellt wurden und wenig später wurden sie zu einem weltweiten Erfolg. Das Ganze würde ich mir jetzt wünschen, nicht nur für das Toilettenpapier, sondern eben auch für die Häuser aus PET-Flaschen.
Karl-Dietrich Meurer war auf der Erfindermesse. Keine Ahnung, wer sich bei herkömmlichem Toilettenpapier ständig die Finger dreckig macht, aber es scheint ja einen Markt für dieses neu erfundene Papier zu geben, ne?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist ja so, immer wenn der FC Bayern in der Bundesliga mal wieder knapp gewonnen hat, dabei vielleicht nicht so überragend gespielt hat, dann heißt es schnell, ach, die Dusel-Bayern. Glück im Fußball. Spielt auf jeden Fall oft eine Rolle, Glück. Die Kollegen von Spiegel Online und der TU München, die haben jetzt mal versucht, anhand von Spielanalysen Glück und Pech in greifbare Fakten zu gießen beim Fußball. Wie haben die das gemacht, Sebastian Rams?
Indem sie zuerst mal Kriterien definiert haben, wann von Glück bzw. wann von Pech die Rede sein sollte. Hier sind mal ein paar davon. Also bei Torschüssen, bei denen Pfosten oder Latte darüber mitentscheiden, ob der Ball im Tor landet oder nicht. Mhm. Bei Toren, denen eindeutige Fehlentscheidungen, zum Beispiel ein Handspiel oder Abseits, unmittelbar vorausgehen. Mhm. Oder umgekehrt, wurden auch Szenen einbezogen, bei denen es aufgrund von Fehlentscheidungen nicht zu einer klaren Torchance kam. So, und mit diesen Kriterien im Hinterkopf wurden dann die kompletten 20.250 gespielten Minuten der bisherigen aktuellen Bundesliga-Saison analysiert.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, ist der Bayern-Dusel real, echt oder eher ein Mythos?
Nach den Ergebnissen von Spiegel Online und der TU München ist der Bayern-Dusel nicht nur ein hartnäckiger Mythos, sondern eine gnadenlose Lüge. Denn wer landete in dieser Glückstabelle, wie sie genannt wird, auf dem letzten, den 18. Rang und hatte am wenigsten Glück bzw. am meisten Pech? Na klar, der FC Bayern München. So haben dessen Spieler zum Beispiel am öftesten Pfosten oder Latte getroffen, stolze 18 Mal bisher. Aber jetzt müssen wir nach dieser Tabelle nämlich vom Hamburger Dusel oder vom Werder Dusel sprechen, denn der Hamburger SV liegt mit dem SV Werder Bremen in der Glückstabelle gemeinsam auf Rang 1. Und das sind beides Mannschaften, müssen wir uns mal vergegenwärtigen, die gegen den Abstieg kämpfen. Trotzdem, wo wären die bloß ohne ihren Dusel?
Der für jahrelang ganz knapp den Klassenerhalt irgendwie gerade so schafft, der kann sich definitiv Duselhals vornennen, oder?
Genau,
Duselkönig. Glücks- und Pechfaktoren im Fußball in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir morgens in Hielscher oder Hase über gute Geldanlagen gesprochen. Da ging es vor allem um die langfristige Rendite bei Aktienfonds und dicke Ausschüttungen, die es zum Teil momentan gibt, und um Anlagen in nachhaltige Fonds, Ökofonds, die das Geld in Projekte anlegen, die eher in eure oder auch in unsere ethischen Vorstellungen reinpassen. Da gab es von euch eine Menge Reaktionen im Netz, auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel, die wir heute Abend nochmal klären wollen. Wie können wir sicher gehen, dass das Geld tatsächlich umwelt- und sozialverträglich angelegt wird? Wie schützen wir uns vor zu riskanten Investitionen? Und muss man für ein gutes Gewissen Abstriche machen bei der Rendite? Darüber sprechen wir mit Karin Bau von Finanztest in Berlin. Guten Abend, Frau Bau.
Guten Abend.
Also viele Leute haben bei uns kommentiert im Netz, zum Beispiel Bianca Kuhn, die hat kommentiert, ich finde Fonds für mich schwierig, weil ich nicht durchblicke, ob das Geld auch in faire Projekte gesteckt wird. Fair für Mensch, für Tier und Natur. Wie undurchschaubar sind denn Fonds im Allgemeinen?
Fonds sind eigentlich überhaupt nicht undurchschaubar, sondern sie zählen zu den transparentesten Geldanlagen überhaupt. Allerdings ist es natürlich ein bisschen mühsam, dahinter zu steigen, was sie denn alles machen. Also um die Anlagekriterien der einzelnen Fonds zu erfragen, muss man doch schon sich ein bisschen bemühen. Wir haben diese Fonds ja auch alle getestet und haben untersucht, nach was für Anlagekriterien die vorgehen. Und die sind sehr vielfältig. Also man kann eigentlich sagen, jeder Fondsmanager kocht da so sein eigenes Süppchen. Das heißt, man muss halt schauen, ob das, was der Fonds, dieser eine, den man vielleicht kaufen will, ob der das macht, was man dann sich selber auch unter Nachhaltigkeitskriterien vorstellt.
Okay, aber Sie haben einen Überblick, wie weit verbreitet sind nachhaltige Geldanlagen so im Allgemeinen?
Also es ist eher ein Nischenprodukt. Also es sind ein paar hundert Fonds von insgesamt über 18.000, die wir testen, die jetzt Nachhaltigkeitskriterien anwenden. Es gibt natürlich auch andere nachhaltige Geldanlagen, wie zum Beispiel Tagesgeld bei ethischen Banken.
Okay. Hanna Zedd hat bei uns kommentiert und geschrieben, der Nachteil ist, man hat in Fonds etc. keinen Einfluss darauf, welche Unternehmen man mit seinem Kapital unterstützt. Ja, die sind ja vorher ausgewählt, ne?
Genau, also die Auswahl der Aktien übernimmt der Fondsmanager, beziehungsweise je nachdem, wie der Fonds aufgebaut ist, gibt es auch einen Anlegerbeirat, der sagt erstmal, welche Titel überhaupt investierbar sind nach ethisch-ökologischen Kriterien, und der Fondsmanager selber, der wählt dann nur noch nach ökonomischen Kriterien aus. Man will ja auch, dass die Geldanlage was bringt. Und das ist klar, also wenn man jetzt direkt investieren will, dann muss man im Prinzip so Sachen machen wie sich eine Solaranlage aufs Haus setzen, sofern man ein Haus hat. Es ist halt klar, also Aktien kaufen ist halt schon eine indirekte Geldanlage und man kann jetzt nicht das einzelne Investment selber mitbestimmen.
Und das ist ja auch oft eine Sache auf lange Zeit, auf lange Sicht, und da kann sich auch schnell mal was ändern. Also wenn ich da jetzt nicht alle paar Wochen reingucke oder Monate, plötzlich sind dann doch in diesem Fonds Unternehmen drin, die ich vielleicht nicht unterstützt hätte. Kann passieren?
Das kann auf jeden Fall passieren. Na, die Frage ist ja auch immer, also erstens mal ist es wichtig, dass man sich von vornherein mal einen Fonds aussucht, der Anlagekriterien hat, mit denen man übereinstimmt. Also sagen wir mal so, wenn jetzt ein Fonds, meistens wollen die Leute ja gern, dass nicht in Rüstungskonzerne investiert wird oder keine Kinderarbeit unterstützt wird oder keine fossilen Energieformen unterstützt werden, sowas. Das kann man vorher abfragen, ob ein Fonds jetzt da wirklich Ausschlusskriterien gesetzt hat, und dann sollte eigentlich auch da kein Unternehmen drin liegen, was da nicht dazu passt. Da kann man sich, glaube ich, schon ganz gut drauf verlassen, dass das nicht schief geht. Was eine andere Frage ist natürlich, manchmal gibt es ja auch Konzerne, die machen halt ganz viel, und ein Fondsmanager oder der Anlegerbeirat, je nachdem, die entscheiden sich dann, dass ein Unternehmen vielleicht in der einen oder anderen Sparte jetzt nicht besonders vorbildlich nachhaltig ist, aber dafür macht er vielleicht was ganz Großartiges anderes, und deswegen kaufen die Aktien. Das weiß man jetzt als Anleger natürlich nicht unbedingt, was zu der Entscheidung geführt hat.
Nachdem wir darüber berichtet haben diese Woche, gab es auch einen ziemlich wichtigen Hinweis von unserem User Sebastian Flatt. Der hat kommentiert, mit Aktien kann man auch ganz trefflich Geld verlieren. Habe ich ehrlich gesagt auch gute Erfahrungen mitgemacht, mit Geld verlieren. Klar kann Geld flöten gehen, aber sind nachhaltige Geldanlagen irgendwie vielleicht sogar sicherer oder eher unsicherer?
Also wir haben mal untersucht, das war ein Zeitraum über 5 Jahre, da haben wir mal geschaut, bei Fonds war das, ob bei Aktienfonds Welt, ob jetzt nachhaltige Fonds besser oder schlechter sind im Durchschnitt, und haben festgestellt, also die absoluten Verlierer, aber auch die absoluten Spitzenfonds, das waren herkömmliche Fonds, und bei den nachhaltigen hatte man dann mehr so in der Mitte. Also man hatte weder Spitzenfonds, aber auch nicht die absolut schlechten dabei.
Karin Bauer von Finanztest über nachhaltige Fonds und wie man daran kommt.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das Raketenrecycling hat geklappt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist eine gebrauchte Rakete erfolgreich ins All geschickt worden. Die Falcon 9 der US-Firma SpaceX war diese Nacht vom Kennedy Space Center in Florida gestartet, um einen Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Das hat auch funktioniert, und keine 10 Minuten später landete die untere Antriebsstufe der Rakete wieder auf der Erde, auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Das Besondere, dieser Teil der Trägerrakete war schon mal für einen Transportflug verwendet worden, vor knapp einem Jahr. Bisher konnten Raketen nur einmal benutzt werden, der untere Antriebsteil fiel dann ins Meer oder in eine Wüste. SpaceX will mit dem Raketenrecycling jetzt Geld verdienen, aber auch Zeit sparen. Denn zurzeit fehlen Kapazitäten, um noch mehr Satelliten ins All zu befördern. Firmengründer Elon Musk hat daher schon das nächste Ziel ausgegeben: die Wiederverwendung einer Rakete innerhalb von 24 Stunden. Einsamkeit, die kann nicht nur krank machen, sondern offenbar auch empfindlicher. Denn wer sich ausgeschlossen fühlt, bei dem leidet laut einer Studie von US-Forschern auch der Körper. Eine eher harmlose Erkältung kann sich dadurch schlimmer anfühlen. Die Psychologen haben das bei Experimenten mit knapp 160 Freiwilligen rausgefunden. Die wurden erst ausführlich zu ihren sozialen Beziehungen befragt und bekamen dann Nasentropfen mit Erkältungsviren verabreicht. Tatsächlich bekamen rund 3/4 der Probanden nach ein paar Tagen eine Erkältung. Dabei haben sich die Einsamen zwar nicht häufiger angesteckt als gut Integrierte, aber wer beim psychologischen Vorabtest als einsam identifiziert wurde, der litt auffallend stärker an Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Zumindest wurden die Symptome stärker wahrgenommen. Das passt zu anderen Studien, laut denen einsame Menschen Schmerzen stärker spüren als andere Leute. Die Eiskappen in Grönland werden sich wohl nie wieder erholen. Und 1997 war das Jahr, in dem alles gekippt ist. Darüber berichten Forscher der Unis Utrecht und Zürich. Demnach sind vor 1997 zwar auch Eismassen in Grönland weggeschmolzen, aber das hat sich bis dahin immer wieder ausgeglichen, weil das Schmelzwasser wieder gefrieren konnte. Das passierte in einer dicken, porösen Schicht unter den Eiskappen. Aber dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, wegen der Erderwärmung, sagen die Forscher. Weil nämlich in Grönland zu viel Eis schmilzt, kann die poröse Schicht seit 1997 kein Schmelzwasser mehr aufnehmen. Sie ist sozusagen voll, und das Schmelzwasser fließt seitdem weiter in die Ozeane. Den Forschern zufolge verlieren die Eiskappen Grönlands inzwischen pro Jahr 3-mal so viel Eismasse wie insgesamt vor 1997. Und das hat Folgen für den Meeresspiegel weltweit. Denn schon heute wird nämlich etwa 1/3 des Anstiegs durch geschmolzenes Grönlandeis verursacht.
Die Radio Wissen.
Du bist Profifußballer. Du hast eine super Saison. Du gehst regelmäßig zu den Mannschaftsärzten. Die checken dich durch. Herz und Nieren. werden untersucht, also auf Herz und Nieren. Aber bleiben wir mal bei den Nieren. Der langjährige Werder Bremen-Spieler Ivan Klasnic, der hatte wohl bedenkliche Nierenwerte. Die hätten erkannt werden müssen von den Mannschaftsärzten. Aber stattdessen ist ein jahrelanger Leidensweg losgegangen für ihn. Ist eine ziemlich krasse Geschichte, bei der es heute ein Gerichtsurteil gegeben hat. Nach einem ewig langen Prozess. Und von dem Geld, was er jetzt bekommt, kann sich Klasnic natürlich seine Gesundheit auch nicht zurückkaufen. Philipp May aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Der Prozess hat lange gedauert. Was kann Ivan Klasnic jetzt erwarten?
Zumindest 100.000 Euro Schmerzensgeld plus Zinsen. Der hat lange gedauert, fast 10 Jahre, also da kommt schon was zusammen. Dann hat er Anspruch auf Schadensersatz plus auch die Erstattung aller Folgekosten seiner Leiden. Da kommt natürlich noch mehr zusammen. Und er hat auch eine Erstattung des Verdienstausfalls für das Jahr 2007, als er nicht spielen konnte, von insgesamt 1 Million Euro. Also da kommt wirklich was zusammen, aber Geld ist eben das eine. Die Gesundheit von Klasnic, der mit 37 Jahren jetzt schon an der Dialyse hängt, das stellt das natürlich auch nicht wieder her. Und seine Anwälte, die rechnen auch damit, dass der Mannschaftsarzt Götz Dimanski sowie die damals für die Routineuntersuchung zuständige Internistin Manju Guha, die Hauptbeklagten, in die Berufung gehen werden. Also es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis da wirklich Geld fließt.
Noch länger. Kannst du denn nochmal diese Leidensgeschichte von Klasnic aufzeigen, was da alles passiert ist?
Ja, also ganz offensichtlich hatte Klasnic schon bei seinem Wechsel Ende der 90er Jahre von St. Pauli zu Werder ein Nierenleiden, das nicht erkannt wurde. Und das ist schon bemerkenswert an sich, denn eigentlich genügt ein Blick auf die Blutwerte. Sein Kreatininwert ist da der maßgebliche Wert. Der war deutlich erhöht. Das ist ein klares Zeichen einer Nierenproblematik. Tja, das wurde nicht behandelt. Stattdessen bekam er Schmerzmittel, und zwar Diclofenac. Usus im Profifußball, aber Diclofenac wirkt eben auf die Niere und das ist bekanntlichermaßen schädlich. Tja, und da sah es das Gericht jetzt logischerweise als erwiesen an, dass da richtig gepfuscht wurde. Der Richter im Urteil spricht von schwerwiegenden Behandlungsfehlern, die dem Arzt unterlaufen seien, und damit hätten sie halt eben grob fahrlässig gehandelt. Beide Ärzte hätten Fehler gemacht, bei denen objektiv nicht mehr nachvollziehbar ist, dass das einem Arzt passieren könne, so das Gericht. Und so ist letztendlich der Nierenverlust von Ivan Klasnic passiert. Mit 26 schon musste er eine Spenderniere bekommen. Anfang 2007 war es soweit. Seine Mutter war damals Spenderin. Das hat aber nicht funktioniert. Mitte 2007 bekam er dann eine Niere seines Vaters. Die hielt immerhin 9 Jahre durch. Der hat sogar danach nochmal Profifußball gespielt. Mhm. Naja, und jetzt eben wieder Dialyse, 3-mal die Woche eine Mordstortur für Ivan Klasnic.
Und wie geht's ihm jetzt? Weiß man das? Also was hat er für eine Perspektive?
Ja, keine gute. Wie 8.000, glaube ich, Dialysepatienten in ganz Deutschland sind das, die alle auf eine Spenderniere warten. Man kämpft im Prinzip ums Leben und hofft darauf, dass man irgendwann nochmal eine Niere bekommt, die dann passt. Und dann hätte er wieder eine gute Perspektive. Aber jetzt wartet er eben tatsächlich dringend auf ein Spenderorgan mit 37 Jahren.
Bei so einem Fall, da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Ärzte ihn gesünder gemacht haben, als er damals war. Einfach damit er spielen kann, damit er weiterhin auf dem Platz steht. Wie kann es sein, dass das Nierenleiden nicht entdeckt worden
ist? Ja, das ist tatsächlich die große, große Frage. Ich habe gerade auch nochmal mit meiner Frau telefoniert, die ist ebenso niedergelassene Internistin. Ich habe ihr den Fall geschildert. Ich weiß nicht, was Götz Dimanski, der Mannschaftsarzt, jetzt als Entlastendes vorgebracht hat vor Gericht, muss ich fairerweise sagen. Aber die hat einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und meinte, das kann eigentlich nicht sein. Das ist Kindergeburtstag. Das muss jeder Internist sofort sehen. Mhm. Klar ist natürlich, dass es einen Riesendruck in der Bundesliga gibt, Spieler irgendwie für ein Spiel fit zu kriegen. Und der Einsatz von Schmerzmitteln ist da ganz allgemein. Nicht nur bei Nierenkranken, sondern ganz allgemein ein Riesenproblem. Es ist immer schlecht, Schmerzen einfach nur zu lindern und nicht an die Ursache zu gehen. Und das passiert leider im Profifußball viel zu viel. Aber wer da jetzt wen unter Druck gesetzt hat, das wissen wir alles nicht.
Kann ich nicht einfach auch als Fußballer eine zweite Meinung einholen? Oder darf der tatsächlich nur zu diesen Ärzten gehen, diesen Mannschaftsärzten?
Natürlich darf ich das. Diese Fälle haben wir auch immer mal wieder. Gab es jetzt beim FC Bayern, da ist dann der spanische Superstar zum Arzt seines Vertrauens nach Barcelona geflogen. Und das gab dann ordentlich Ärger, weil man gesagt hat, unser Arzt ist doch viel besser. Aber unabhängig ist es ja normalerweise so. Das sind Mechanismen in der Mannschaft. Du hast dann ganz enges Vertrauensverhältnis. Der Mann macht dich fit. Der kann mit den Spielern reden. Dem glaubst du ganz einfach. Und du erwartest ja nicht wirklich, dass es dir schlecht geht. Also ich glaube, das ist auch eine ganz schwierige Sache. Natürlich vertraust du dem Mannschaftsarzt. Das denkst du ja auch als Spieler, als junger Spieler. Das kommt ja auch noch dazu. nicht ohne Grund, dass der hier uns fit macht. Also es ist, glaube ich, ein bisschen viel zu verlangt von einem Spieler, da zu erwarten, okay, ich hole mir da lieber noch eine zweite Meinung ein. Wenn der Arzt dann sagt, Junge, du bist fit, du kannst spielen, dann spiele ich. Da ist ja auch noch ein bisschen Ehrgeiz bei einem selber im Spiel.
Geld bekommt er, aber die Gesundheit kann ihm niemand zurückgeben. Urteil im Fall Ivan Klasnic. Philipp May war das aus der Sportredaktion in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Ach, das waren noch Zeiten. Damals. Hier ist D-Radio Wissen. Damals in der Kindheit, als ich als kleiner Junge ein neues Spielzeugauto bekommen habe, ausgepackt habe, stundenlang damit spielen durfte. Ähnlich geht es jetzt gerade wahrscheinlich ein paar Polizisten in Italien, denn die bekommen auch ein neues Spielzeug, Sebastian Rams aus dem Team.
Ja, aber ein Autospielzeug im Maßstab 1:1 und nicht wie wir früher, vielleicht 1:43 gewesen, diese kleinen Dinger. Die italienische Polizei in Bologna hat jetzt ein neues Mitglied in seinem Fuhrpark und zwar nicht irgendein Modell, sondern ein Lamborghini Huracan, also Hurricane. Wow. Klar, bei einer Rennschleuder mit einem 610 PS starken V10-Motor, der in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Maximal erreicht der Wagen 300 km/h, der ganz stolz jetzt in Rom präsentiert wurde.
Wird schwierig bei der Verfolgungsjagd, wenn die Polizei hinter dir her ist. Ist das der erste Sportwagen im Dienste der italienischen Polizei oder brettern davon schon andere über die Straßen?
Nee, es ist nicht der erste, aber es gibt auch noch keine Armada von den Dingern. Das ist jetzt Nummer 2, ein Lamborghini Gallardo ist schon etwas länger im Dienst. Der wurde häufig für den Transport von Organen und Blutkonserven benutzt, wenn es schnell gehen muss, ne? Also nicht nur Verbrecherjagd. Jetzt ist aber Schluss, denn er wird nach rund 150.000 Einsatzkilometern aus dem Verkehr gezogen und für immer im Museum für Polizeifahrzeuge in Rom, auch das gibt's, abgestellt. Im normalen Straßeneinsatz kommen aber keine Lamborghinis vor, sondern nach wie vor Kleinwagen von Opel oder Fiat.
Die sind auch okay.
Ja, kann man nichts sagen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir schauen nach Venezuela. Da geht es den Menschen zum Teil weiterhin sehr schlecht. Wir haben schon mehrfach über Venezuela berichtet. Venezuela grenzt ja an Brasilien und Kolumbien, ist momentan ein Problemland, muss man so sagen. Venezuela steht derzeit in den Schlagzeilen wegen Protesten. Viele Länder, auch Deutschland, blicken besorgt nach Venezuela, weil sich das Land gerade ja in Richtung Diktatur entwickeln könnte. Der Machtkampf des Präsidenten Maduro. Ann-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin in Mittelamerika. Ann-Kathrin, was war das für ein Tag gestern für die Demonstranten?
Ich fand eigentlich, dass es keine besonders großen Proteste gegeben hat in Venezuela. Was sich da abgespielt hat, war, nachdem bekannt geworden war, dass der oberste Gerichtshof das Parlament entmachtet, also sämtliche Kompetenzen des Parlaments auf sich selbst übertragen hat, hat der Parlamentspräsident von der Opposition so eine Art Pressekonferenz gegeben vor dem Gebäude des obersten Gerichts, zusammen mit anderen Abgeordneten der Opposition. Und daraufhin kam es dann dort zu einem Gerangel. Und es haben sich natürlich auch ein paar mehr Leute dort eingefunden, Journalisten und einfach Regierungsgegner. Die haben sich dann da Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, aber das war noch relativ übersichtlich. Die Opposition hat nach dieser obersten Gerichtsentscheidung sofort zu Massenprotesten aufgerufen, aber dazu ist es bislang noch nicht gekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht am Wochenende noch ein bisschen mehr passieren wird, in Caracas vor allen Dingen, in der Hauptstadt Venezuelas, aber da muss man jetzt erstmal abwarten.
Was sind die Forderungen der Opposition an die Regierung?
Dass sie diese Entscheidung natürlich sofort zurücknimmt, was ich nicht glaube, was passieren wird. Der oberste Gerichtshof hat, wie gesagt, die Kompetenzen des Parlaments auf sich selbst übertragen und damit das Parlament de facto entmachtet. Was die Opposition schon seit ihrem Sieg bei der Parlamentswahl Ende 2015 fordert, ist, dass diese Regierung zurücktreten soll. Und sie fordert ein Abwahlreferendum, um den Präsidenten vorzeitig vor Ende seiner Amtszeit loszuwerden. Und der Opposition werden eben seitdem Steine in den Weg gelegt von Seiten der Regierung und von Seiten des obersten Gerichts. Die Institutionen in Venezuela stehen allesamt unter Kontrolle der Regierung, also auch das oberste Gericht. Und immer wenn das Parlament, das von der Opposition dominiert wird, irgendeine Entscheidung, irgendein Vorhaben voranbringen wollte, hat das oberste Gericht diese Entscheidung wieder kassiert.
Jetzt ist es ja so, dass in dem Land schon länger auch Versorgungsengpässe herrschen. Das dauert immer noch an. Warum?
Ich würde es sogar extremen Mangel nennen. Die Leute leiden inzwischen Hunger. Es gibt sehr, sehr viele mangelernährte Kinder. Es gibt keine Medikamente mehr. Es gibt nicht mal mehr Antibiotika. Menschen sterben an behandelbaren, eigentlich leicht behandelbaren Krankheiten. Es gibt in den Krankenhäusern keine Geräte mehr. Es gibt kein Material mehr für Chemotherapie, für Operationen, im Grunde für nichts mehr. Und dieser Mangel liegt zum einen an dem gefallenen Ölpreis seit einigen Jahren. Venezuela ist ein Erdölförderland. verkauft Erdöl, finanziert dadurch seinen Staatshaushalt und die Staatskassen sind nun einfach mal leer. Deswegen kann man auch keine Lebensmittel mehr importieren, so wie man das jahrelang getan hat. Man kann die Sozialprogramme nicht mehr finanzieren und es ist auch im Moment keine wirkliche Änderung in Sicht. Man hat sich also immer auf die Einkünfte aus dem Öl verlassen und keinerlei Reformen angestrengt, um das vielleicht mal zu ändern, um auf die eigene Industrialisierung oder auf die Produktivität zu setzen. Ganz im Gegenteil, die Produktion im Land ist komplett abgewürgt und die Menschen, die müssen nun darunter leiden, vor allen Dingen die Ärmsten, deren Einkommen einfach in der hohen Inflation, die es auch noch gibt, überhaupt nicht mehr reichen für das Nötigste, für Grundnahrungsmittel.
Aber wie geht's denn da jetzt weiter? Also man kann ja jetzt nicht einfach hoffen, dass der Ölpreis wieder nach oben geht. Wahrscheinlich wird das nicht so schnell passieren, aber irgendwas muss passieren in dem Land.
Ja, das fragen wir uns schon seit Jahren, was dort mal passieren sollte, damit es den Menschen endlich besser geht. Offenbar tut das die Regierung aber nicht und sie kommt auch nicht zu einem Dialog mit der Opposition zusammen, um die dringenden Probleme des Landes endlich zu lösen, nämlich den Hunger, nämlich die Mangelernährung, die mangelnde Versorgung mit Medikamenten und all das, was ich erwähnt habe. Also es gibt da überhaupt gar keinen Fortschritt, was auch an dem politischen Stillstand liegt. Und nun hat eben diese politische Blockadehaltung beider Seiten, die einfach nicht in der Lage sind, einen Kompromiss zu finden, einen Konsens zu finden, einen neuen Höhepunkt erreicht durch diese Entmachtung des Parlaments. Und ich sehe da im Moment eigentlich überhaupt gar keinen Ausweg. Möglicherweise könnte Druck von außen helfen. Es gibt viele lateinamerikanische Organisationen, wie zum Beispiel die Organisation Amerikanischer Staaten, die OAS, die beschäftigt sich immer wieder mit diesem Krisenstaat Venezuela. Und wenn es dort vielleicht mal zu einer gemeinsamen Erklärung kommt, zu einer gemeinsamen Forderung, wieder den demokratischen Weg zu beschreiten und vielleicht wirklich auch dem Druck nachzugeben, und endlich Neuwahlen zu veranstalten, also vorgezogene Präsidentenwahlen, dann könnte das vielleicht eine Lösung sein. Aber im Moment sieht es da auch nicht nach Einigkeit aus.
Anne-Kathrin Mellmann, Korrespondentin für uns in Mittelamerika über Informationen aus Venezuela. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz am Freitagabend.
So sieht's aus.
Sebastian Rams sagt Tschüss.
Tschüss.
Und Ralf Günther ist auch raus. Euch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.